Wie funktioniert ein schönes Berufsleben? Wie findet man in seinem Berufsleben das Glück, was man sich in seinem Leben erhofft? Wir verbringen ja sehr viel Zeit auf der Arbeit. Deswegen ist es so wichtig, dass man das, was man macht, sehr gerne macht, dass einem das Spaß macht. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man mit den Menschen gut auskommt, die man jeden Tag sieht, mit denen man zu tun hat, mit denen man sich austauschen muss, mit denen man Kompromisse finden muss. Ich würde sagen, das ist ganz gut gelungen, weil ich wirklich nach so vielen Jahren immer noch sehr gerne zum Frühstücksfernsehen gehe. Und das Frühstücksfernsehen ist mein Berufsleben, ein großer, großer Teil meines Berufslebens. Und wahrscheinlich bin ich auch ein Teil des Frühstücksfernsehens. Heute möchte ich mit euch gemeinsam einmal hinter die Kulissen des Frühstücksfernsehens blicken. Und zwar ist unser Team natürlich, ist gar nicht so riesig groß, aber es besteht aus vielen Teilen, nicht nur aus uns Moderatoren, sondern auch aus der Redaktion. Und die wird angeführt von einem Mann, der nicht nur sehr groß ist, sondern auch ganz viel Erfahrung hat. Jürgen Meschede ist der Chefredakteur vom Frühstücksfernsehen, eigentlich nie selber vor der Kamera oder vor dem Mikro. Aber der kennt sich einfach sehr gut aus mit Fernsehmachen. Das macht er seit über 30 Jahren und wir machen das gemeinsam seit so vielen Jahren, also seitdem ich dabei bin. Am 15. Januar, glaube ich, 97 habe ich angefangen. Das sind gut 27 Jahre. Und wir sprechen heute darüber, was tun wir, wie oft haben wir uns gerieben an Themen und an Problemen, welche Lösungen haben wir gefunden, wie handhaben wir das im Team vom Frühstücksfernsehen, damit die Sendung gut wird, damit wir alle gerne zur Arbeit gehen. Und das gelingt natürlich mal besser und mal schlechter. Und wir versuchen heute sehr, sehr ehrlich darüber zu sprechen, wie das bei uns so läuft. Es ist ja so ein bisschen anders als viele andere Sendungen. Wir versuchen, sehr, sehr persönlich zu sein. Wir versuchen immer ein bisschen dafür zu sorgen, dass Menschen, bevor sie das Haus verlassen, wenigstens geschmunzelt, vielleicht sogar gelacht haben, aber trotzdem das Gefühl haben, dass sie gut versorgt sind mit allem, was wichtig ist. Ich freue mich jetzt sehr auf dieses Gespräch und freue mich auch, dass ihr dabei seid. Was hilft beim Kindergroßziehen? Wie übersteht man eine Trennung? Wie behält man gute Freunde? Und wie wird man selbst zu dem Menschen, der man gerne sein möchte? Alle diese Fragen stellen sich uns im Laufe des Lebens und es werden immer mehr. Willkommen im Podcast M wie Marlene. Wie gelingt das Leben? Ich bin Marlene Lufen und gemeinsam mit euch suche ich nach Antworten. Bist du schon soweit?
Ja.
Irgendwie eine besondere Situation. Jetzt kennen wir uns so lange. Ja. Habe ich jemals so ein richtiges Interview mit dir gemacht?
Nein.
Nein, wir machen jetzt auch kein Interview. Wir sprechen einfach beide über unser Berufsleben, was ja ein gemeinsames Berufsleben ist. Und schon so viele Jahre, ich bin seit 27 Jahren dabei beim Frühstücksfernsehen. Wie lange du?
31.
Da passt der Satz, den du gerne zu mir sagst seit einigen Jahren.
Wir sind zusammen alt geworden, aber es hätte schlimmer kommen können.
So ungefähr. Es begann irgendwann mal vor ein paar Jahren mit dem Satz, ja Marlene, jetzt werden wir gemeinsam alt. Und irgendwie hätte man sich das auch gar nicht unbedingt träumen lassen. Ne? Also ich weiß, als ich beim Frühstücksfernsehen angefangen habe, du warst ja dabei, ich stand das erste Mal im Studio. Ich hatte zwar natürlich schon ein bisschen durch mein Studium und auch durch Jobs in Redaktion ein bisschen Erfahrung auch im Fernsehen gesammelt, aber ich stand da zum allerersten Mal im Studio und sollte dann nach diesem Casting auch direkt live loslegen. Ich weiß, ich konnte noch sehr wenig wirklich oder sehr viel konnte ich noch nicht.
Ja, das war ja bei mir auch so. Ich weiß aber nicht, ob es heute besser geworden ist.
Die Frage stelle ich mir auch immer noch.
Nein, du warst ja damals auch schon, du warst anders. Du warst nicht nur jünger, sondern das hatte ja seinen ganz eigenen Charme. Ich glaube, du hattest eine höhere Stimme, warst noch etwas zurückhaltender. Das hat sich dann allerdings relativ schnell gelegt. Und heute, ja, ich weiß nicht, ob wir altersweise sind, aber einiges verändert sich dann tatsächlich mit zunehmenden Jahrzehnten. Eigentlich sogar zum Besseren.
Eigentlich sogar zum Besseren, das stimmt auf jeden Fall. Also ich bin mit viel Skepsis eingestiegen in den Job, muss ich sagen. Ich habe ja auch erst mal gesagt, dass ich es nicht machen möchte, weil ich mich noch nicht reif genug dafür fühlte. Ne? Unser damaliger Kollege oder damaliger Chef, da warst du noch nicht Chefredakteur, Bernd Dassel, hat mich dann wirklich überredet und gesagt, du kannst hier jeden Fehler machen, du kannst dich ausprobieren, du darfst hier wachsen. Wir haben alle gesehen, dass du noch nie moderiert hast, aber wir glauben, dass du es irgendwann kannst.
Ja, und dennoch glaubt man ja immer. Wahrscheinlich ist es auch richtig, also ich habe nie selber ein Haus gebaut, aber jeder, der mal ein Haus gebaut hat, sagt anschließend, wenn ich zu Beginn des Hausbaus das gewusst hätte, was ich jetzt alles weiß, dann hätte ich ganz viele Sachen anders gemacht und ich hätte sie besser gemacht. Insbesondere die Menschen, die selber mit angepackt haben, die selber renoviert haben. Und so ähnlich geht es mir auch. Also in der Rückschau gibt es mit Sicherheit ganz, ganz viele Sachen, die ich heute anders machen würde, auf die ich auch nicht gerne zurückblicke.
Zum Beispiel, kannst du ein Beispiel nennen?
Insgesamt, mit welcher Attitüde man zur Arbeit kommt, wie man mit anderen Menschen umgeht, dieses tiefe Bewusstsein, behandle andere Menschen so, wie du selber gerne behandelt werden möchtest. Man kann es schlecht an einzelnen Beispielen festmachen, weil das ist eine Summe aus so vielen äußeren Umständen auch. Und du hast es natürlich dann auch im Laufe der Jahrzehnte auch mit einem anderen Umfeld zu tun. Und wenn du jetzt das Glück hast, so wie ich, Chefredakteur zu sein und selbst mitbestimmen kannst, mit wem du arbeitest, in welchem Umfeld du arbeitest, dann hast du natürlich irgendwann den glücklichen Zustand, dass du denkst, ja, ist schön, so wie es ist. Aber halt auch, weil ich jetzt tatsächlich das Privileg hatte und das Glück, das mitgestalten zu können. Und das natürlich am Anfang anders. Also du bist am Anfang sehr viel mehr abhängig von allen äußeren Umständen als nach 30 Jahren in der gleichen Redaktion.
Genau, das würde ich von mir auch sagen, dass man, also mein Gott, ich kann manchmal gar nicht die Sachen angucken, die ich früher gemacht habe. Ne? Nicht nur, dass man unerfahrener war, aber auch, wie du das gerade beschreibst, ne? Ich habe schneller was Scheiße gefunden oder ich habe schneller mich selber verurteilt und kritisiert und bin dann unrund gewesen. So, ne? Und heutzutage hat man mehr Wohlwollen mit anderen Menschen. Man bemüht sich noch mehr darum, dass wirklich alle im Boot sind, dass alle gerne zur Arbeit kommen und auch die Wertschätzung bekommen. Das würde ich auch sagen. Ich möchte ganz kurz noch was zu dir sagen. Also du bist Jürg Mesche, der Chefredakteur vom Frühstücksfernsehen. Seit einer gefühlten Ewigkeit bist du der Chef, der redaktionell am Ende entscheidet, was wir machen und was wir nicht machen. Ich würde sagen, deine große Stärke liegt auch darin, dass du ein Gespür für Menschen hast. Du hast immer ungewöhnliche Personen gesucht fürs Frühstücksfernsehen. Im On, aber auch hinter der Kamera, aber auch so Reporter. Bei uns sehen die ein bisschen anders aus, die dürfen auch mal sächseln oder auch Berlinern, wie in meinem Fall, obwohl du mich manchmal darauf hingewiesen hast, wenn es zu viel wird. Aber
deswegen musstest du dann ja nach Köln und da hat sich das über die Zeit gelegt.
Manchmal. Wenn ich emotional werde, dann berliner ich doch nochmal ein bisschen doller. Aber ich glaube schon, dass du wirklich ein großes Gespür hast für Menschen. Unsere Kollegen, die da bei uns arbeiten, die sind alle irgendwie Menschen mit Ecken und Kanten. Und gleichzeitig hast du natürlich auch mit deinem Gespür für was brauchen Menschen, die um 6 Uhr morgens den Fernseher einschalten? Was wollen die sehen? Was brennt denen unter den Nägeln? Was beschäftigt die? Welche Probleme haben die? Und was brauchen sie vielleicht auch, um mit einer guten Stimmung in den Tag zu starten? Ich würde sagen, das ist das Wichtigste, was wir leisten. Und das ist auch dein Verdienst, dass wir unseren Job so verstehen.
Naja, das Wichtigste ist ja erstmal zu erkennen, dass die Leute gut gelaunt in den Tag starten möchten. Wenn man Radio gemacht hat, und das war meine Vergangenheit, dann weiß man das. Also die wichtigste Sendung im Radio ist die Morning Show. Der Morgen ist die attraktivste Zeit, die Primetime im Radiogeschäft. Und jeder, der einmal mit einer Morning Show zu tun hatte, weiß, dass es zwei Grundanliegen gibt, morgens Radio zu hören. Das eine ist, ich möchte informiert werden, ich möchte wissen, was ich verpasst habe, während ich geschlafen habe oder was am Tag auf mich zukommt, passieren irgendwelche ganz großen Sachen, soweit die vorhersehbar sind. Und das andere ist, ich möchte gut gelaunt aus dem Haus gehen, ich möchte unterhalten werden. Das sind die zwei großen Ansprüche, die ich habe. Und da sind wir mit unserer Form des Frühstücksfernsehens sicherlich am nächsten an diesen Voraussetzungen, unter denen auch eine Radio-Morning-Show funktioniert. Also bei uns ist das immer so eine ganz feine Balance zwischen Information und Unterhaltung. Bei anderen Morgensendungen ist es dann eher verbunden mit dem Fokus auf Information oder, was es in Deutschland jetzt nicht gibt, nur Unterhaltung. Aber das wäre auch zu wenig. Das ist zu platt. Also gute Unterhaltung funktioniert meines Erachtens immer dann, wenn sie auch tatsächlich so ein bisschen Substanz hat, die im Umfeld bei uns passiert, so drumherum. Und diese Mischung macht halt den langjährigen Erfolg des Frühstücksfernsehens aus. Das gelingt auch nicht immer. Da gibt es Phasen, wo wir da vielleicht nicht so gut aufgestellt sind. Aber dadurch, dass, ich glaube, du warst nie beim Radio, ne?
Nee.
Und nie beim Radio. Fast alle, ob das jetzt Jan Hahn war, ob das Karin Heinrichs, Simone Panteleit, wie sie alle heißen, Daniel Boschmann, Alina, haben alle eine Radio-Vergangenheit. Und das ist kein Zufall. Also du musst Radioleuten nicht erklären, worum es morgens geht, wenn man ein Informations- und Unterhaltungsprogramm macht. Und nichts anderes ist ja das, was wir morgens machen. Lukas habe ich noch vergessen, auch natürlich Radio.
Ich würde sagen, die Erfahrung, die mir am meisten geholfen hat, als ich angefangen habe, war gar nicht mein Studium, was wahnsinnig trocken war. Ich glaube, manche Menschen interessieren sich auch immer dafür, wie kommt man irgendwie an den Job, ja? Vielleicht jetzt auch was wir so ein bisschen erklären können. Worauf kommt es an? Was ist dir als Chef wichtig, wenn du mit jemandem sprichst? Was willst du sehen? Ich glaube, was mir am meisten geholfen hat, war tatsächlich dieses halbe Jahr bei einem amerikanischen Sender. Da habe ich nämlich das, was die anderen, glaube ich, im Radio so erlebt haben, mal so ein Gespür dafür bekommen, was braucht es, damit also die Post abgeht, ja, emotional, sachlich, inhaltlich. Die Amerikaner sind bestimmt ein sehr spezielles Volk, aber wenn sie was machen, machen sie das richtig. Und diese Lebenseinstellung und Berufseinstellung, da habe ich wirklich wahnsinnig viel mitgenommen und habe zum ersten Mal gedacht, boah, vielleicht wäre ja doch Fernsehen was für mich. Und dann, genau, dann war das auch relativ bald danach, ging das los bei uns. Ich würde gerne zwei Sachen schaffen heute. Also einmal, dass wir so ein bisschen erklären, wie läuft das bei uns ab? Wie läuft so ein Arbeitsalltag bei uns ab? Gucken so ein bisschen hinter die Kulissen vom Frühstücksfernsehen. Und dann möchte ich gerne mal besprechen, was haben wir gemacht, dass wir diesen Job so gerne mögen? Also ich kann es von mir sagen, ich mache den seit 27 Jahren und ich gehe, glaube ich, wirklich jeden Tag gerne zur Arbeit. Ich muss zu einer fiesen Uhrzeit aufstehen, aber wenn ich mich aufs Fahrrad setze und um 4 Uhr morgens hierher radel, ich komme hier gerne hin. Ich mag die Menschen, mit denen ich arbeite und ich empfinde das als eins der ganz großen Glücke in meinem Leben, dass das so ist. Ja, und ich glaube, da sind ein paar Sachen sehr, da hatte ich einfach Glück tatsächlich und ein paar Sachen gestaltet man mit, entweder bewusst oder unbewusst. Was würdest du sagen, wie ist dein Verhältnis zu deinem Job jeden Tag?
Das ist ähnlich wie bei dir und die Feststellung ist ja irgendwann das, was das eigene Wohlbefinden oder die eigene Befindlichkeit am meisten beeinflusst, sind andere Menschen. Mhm. Also das, was als Kind vielleicht noch Weihnachten und Ostern war, das ist ja irgendwann die Feststellung, es sind die Menschen in deinem Umfeld, die dein eigenes Lebensgefühl bestimmen. Und da haben wir in der Tat, ob das jetzt Glück ist oder ob wir das auch beeinflusst haben, weiß ich nicht. Vielleicht hat sich es auch alles durch Zufall so gefügt, aber ich kann das nachvollziehen, weil mir geht's ja ähnlich. Ich bin ja auch nicht ohne Grund seit 31 Jahren genau an dieser Stelle. Also wenn es mir nicht gefallen hätte, wäre ich irgendwann gegangen und hätte mir was anderes gesucht. Ich habe aber nie Leidensdruck gehabt. Also es gab nicht einen Moment, wo ich dachte, ich muss jetzt unbedingt irgendetwas anderes machen, weil ich mich ganz einfach wohlgefühlt habe hier. Und es gab mal irgendein Interview mit mir, da habe ich das Ganze bezeichnet als Insel der Glückseligkeit. Und es hat ja tatsächlich ein bisschen was damit zu tun. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir extrem erfolgreich sind. Der Erfolg beflügelt dann natürlich auch. Solange du erfolgreich bist, hast du auch wenig auszustehen, da ist wenig Druck. Da gehst du befreit dahin. Und das eine hängt natürlich mit dem anderen zusammen. Also wir wären nicht erfolgreich, wenn wir uns nicht wohlfühlen würden bei dem, was wir machen. Weil das, was im Studio passiert, das, was auf dem Schirm zu sehen ist, ist am Ende ein Ergebnis dessen, was hinter dem Studio passiert. Das Studio ist eine Verlängerung vom Redaktionsflur. Mhm. Und wenn es da stimmt, wenn da die Atmosphäre stimmig ist, wenn du es da zu tun hast mit Menschen, die das, was sie machen, gerne machen und wenn die sich dann untereinander auch noch verstehen, was nicht immer so ist, gerade heute noch einen Konflikt gehabt unter zwei Kollegen, aber das ist halt immer so, aber in der Summe ist es so, dass sich alle da sehr wohlfühlen, alle gerne miteinander arbeiten und alle gerne für dieses Produkt arbeiten. Und das Frühstücksfernsehen macht es einem dann auch relativ leicht, weil es so vielfältig ist. Du hast diese Informationsanteile, du hast die Unterhaltungsanteile, du hast Nachrichten in der Sendung, du hast Studiogespräche, die sogenannten Talks bei uns, du hast gedrehte Beiträge. Es ist ja alles da, so im Miniaturformat, was du im Fernsehen überhaupt machen kannst. Und das alles komprimiert auf diese 4,5 Stunden. Und jeder findet da ja seine Insel. Nicht alle bei uns sind Generalisten, die in jedem Bereich eingesetzt werden könnten. Da gibt's die verschiedenen Interessen und da sind sie halt gut. Und das, was die zusammenhält, ist, dass die sich ja irgendwie alle mögen untereinander. Das merkt man auch daran, dass sie ja häufig auch privat was miteinander unternehmen. Und von daher, ja, ist es halt so. Man fährt eigentlich ganz gerne in die Redaktion und die Quote, die ja bei uns sehr, sehr gut ist, beflügelt das Ganze. Das ist der Treibstoff des Ganzen.
Ich würde aber, wenn wir jetzt so ehrlich sind, würde ich sagen, das war ja auch nicht immer so. Ne? Also als ich angefangen habe beim Frühstücksfernsehen, da war zumindest senderintern, hat uns eigentlich keiner groß beachtet.
Ja.
Wir sind da morgens, haben wir so unsere Sendung gemacht und wurden manchmal so ein bisschen belächelt, weil die sind ja die, die immer lustig sind und auch mal was zu lachen haben und die können ja keinen Tiefgang haben. Es war so ein bisschen so, man hat sich sehr auf Show und alles andere konzentriert, so in der Wahrnehmung. Und das ist vielleicht sogar ein Vorteil gewesen. Da konnten wir nämlich sehr viele Jahre ausprobieren, was funktioniert und was nicht. Was ist auch, was die Leute interessiert und was nicht. Und irgendwann waren wir nicht mehr erfolgreich. Als ich angefangen habe, hatten wir manchmal bis zu 25%, ne, irre, in der Zielgruppe. Und dann ebbte es ein bisschen ab. Und wir haben uns, wie soll ich sagen, wir haben wie ein Kokon abgelegt irgendwann. Wir haben wirklich alles in Frage gestellt. Das war so die Zeit, ich würde mal sagen, rund um 2014, 2015, dann 14 ungefähr, 13, 14, so in diesem Zeitraum. Ganz viel in Frage gestellt, ganz viel neu strukturiert. Und da sind viele Tränen geflossen, das weiß ich noch, weil manche, so wie du es gerade beschrieben hast, nicht jeder kann alles, sondern manche können bestimmte Dinge sehr gut. Und heutzutage setzt ihr die Leute da ein, wo sie besonders gut sind. Und ihr erwartet, glaube ich, nicht mehr, dass jeder alles kommen kann. Einer mag vielleicht nicht gut in einem politischen Talk sein, weil er sich nicht zutraut, die richtigen Worte zu finden. Er macht aber sensationelle, humorvolle Beiträge. Und genauso umgekehrt. Es gibt Menschen, die machen bei uns wirklich die schwierigen Themen, aber die sind vielleicht nicht für die Promi-Themen die richtigen. Und ist das so ein bisschen das Geheimnis, dass man eine Mannschaft kreiert, die sich wohlfühlt, wenn sie zur Arbeit kommt?
Das ist die Voraussetzung von allem. Also ohne, dass die sich wohlfühlen. Wenn du eine unterhaltsame Sendung machen willst, bei der jede Zuschauerin, jeder Zuschauer merkt, dass die Leute Spaß haben, die dafür verantwortlich sind. Das kannst du nicht erzwingen und das kriegst du nicht hin mit einer schlechten Atmosphäre im Hintergrund. Das geht einfach nicht.
Ich möchte einmal, damit ich so ein bisschen aufbreche, wir nicht so tun, als wenn wir immer eitel Sonnenschein haben. Ich bin eben nochmal durch unsere Mails durchgegangen. Du schreibst immer freitags eine sogenannte Freitagsmail. Die fasst so ein bisschen die Woche zusammen und die holt uns ganz oft ab bei einem Gefühl, was wir haben. Ja, es gibt Wochen, da gehen wir wirklich beschwingt raus aus der Woche und es gibt andere Wochen, da ist es schwer. Da sind die Zeiten schwer und wir erkämpfen uns manchmal mit wirklich harten Diskussionen, auch wir beide zum Beispiel, eine Ausrichtung, wie wir ein Thema am nächsten Morgen angehen wollen. Und dann ist diese Mail, die du freitags schreibst, oftmals wie so ein Pflaster. Also dir gelingt oftmals, es sehr schön zu formulieren. Und manchmal spiegelt es natürlich auch einfach ab, was sich bei uns abspielt. Soll ich mal eins vorlesen?
Mach, wie immer.
Ich habe einfach mal jetzt eine gesucht. Liebe Werfttätige, sagen wir, weil
wir in der Fernsehwerft unser Studio haben.
Genau, das nennt sich so. Und deswegen, liebe Werfttätige, heute ist ein besonders schöner Tag. Die Motto-Sendung Griechenland, wir hatten so ein bisschen Sommersonne Griechenland gemacht, hat sich gut angefühlt. Alle Gäste, alle Drehs haben super gepasst. Dazu die Morningshow-Atmosphäre im Studio. Ob die Quote morgen stimmt oder nicht, so geht Frühstücksfernsehen. Und weiter unten schreibst du, kein Gegeneinander, immer miteinander. In der Konferenz, im Büro, auf dem Flur und im Studio. Abteilungsübergreifend, wir arbeiten gemeinsam an einer erfolgreichen Sendung. Wahrscheinlich ist unser Klima besser als in fast jeder anderen Redaktion. Das soll auch so bleiben. Im Idealfall sogar noch gesteigert werden. Meldet euch, wenn was nicht in Ordnung ist. Schönes Wochenende, Jürgen. Was meinst du, was lag dir da auf der Seele?
Dass Freitag ist, wahrscheinlich schien die Sonne. Ich war gut drauf und habe ich gedacht, jeder soll gut ins Wochenende kommen. Nein, es war ganz einfach so. Ich fand die Sendung toll. Und da eine solche Sendung 4,5 Stunden zu einem bestimmten Thema nur funktionieren kann, wenn wirklich, bei uns heißt es immer, alle Gewerke zusammenarbeiten. Deswegen nochmal dieser Gemeinschaftsgedanke. Das ist dann ja nie eine Aktion von 2 oder 3 Personen, sondern da sind dann alle Abteilungen involviert. Da ist die Requisite involviert, die Bühne. Da ist die Ausstattung involviert, also die Kolleginnen bei uns, die zuständig sind für die Kleidung der Moderatoren. Da sind natürlich die Talk-Kollegen gefordert, die richtigen Gesprächsgäste zu finden für den Tag. Oder wir kochen noch irgendwas Besonderes im Studio. Wir drehen zu diesem Anlass. Also da muss dann wirklich alles komplett ineinander greifen. Nicht zu schweigen von der Produktion, die zuständig ist dafür, dass das dann auch alles gut aussieht. Das muss insgesamt stimmig sein. Und da sind dann letztendlich alle involviert. Und wenn das Ergebnis gut ist, ist es tatsächlich ein Gemeinschaftswerk und nicht das von 1, 2, 3 Leuten.
Wenn du sowas sagst wie kein Gegeneinander, ein Miteinander, jeder soll aussprechen, auch das hast du in der Freitagsmail vor kurzem geschrieben, jeder soll das Gefühl haben, seine Meinung sagen zu können. Und das hattest du geschrieben, glaube ich, weil manche sich geäußert haben, dass sie sich das nicht trauen. Das ist auch eine Realität, ne? Du hast ein großes Selbstbewusstsein natürlich. Ich habe es mittlerweile auch. Ich hatte es in meinen Anfängen nicht. Aber heutzutage traue ich mich auch, manchmal genau das Gegenteil mir zu wünschen von dem, was du dir wünschst. Und da nerve ich dich auch, das weiß ich, ja, aber ich kann es aushalten, ist natürlich nicht bei jedem so. Und es dann nochmal auszusprechen und aufzuschreiben, ist, glaube ich, wirklich gut, weil sich dann vielleicht doch jemand traut zu sagen, Jürgen, ich sehe das anders oder können wir nicht doch dieses Thema machen, auch wenn du es nicht interessant findest?
Was ja dann auch häufig gelingt. Also genau. Es ist ja nicht so, dass bei uns apodiktisch entschieden wird und dann gibt es keine Diskussion mehr, sondern es gibt ja unendlich viele Beispiele dafür, dass Themen zunächst abgelehnt wurden, die dann aber doch in der Sendung waren, weil es triftige Argumente dafür gibt, die Geschichten zu machen. Und da, ja, muss man halt so selbstreflektiert sein, dass man sich auch selbst hinterfragt und das Ganze auch zulässt. Es würde sonst langweilig werden. Und es ist nicht so, dass ich da allein fühle, was richtig ist. Absolut nicht.
Ich würde sagen, in den schweren Zeiten gesellschaftlich, die wir so erlebt haben in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, in den schwierigen Zeiten waren unsere wichtigsten Zeiten. Also in der Corona-Zeit haben wir, glaube ich, wirklich uns das auch sehr hart erarbeitet und haben manchmal bis zu Tränen diskutiert, was jetzt richtig ist, wen wir zu Wort kommen lassen. Es ist ja sowas, was man entscheidet, ne? Und jede Redaktion macht es und wir haben immer den großen Wunsch, das zu besprechen, was die Menschen draußen, die ganz normale Jobs machen, empfinden. Und nicht nur das, was man als Journalist mit unserem Background irgendwie gut findet und richtig findet. Und gerade in den Zeiten, würde ich sagen, ist uns manchmal gelungen, was anzustoßen, was bei den Menschen dann, oh, endlich sagt's mal einer, so wie ich es gerade durchmache. Ja? Letztes Mal, als ich hier in Berlin war, bin ich in dein Büro gekommen und habe gesagt, ich muss mich aussprechen mit dir. Weil ich das Gefühl hatte, du fandest es richtig blöd. Also wir haben über diese fürchterliche, schwere Situation, brauchen wir gar nicht ins Detail zu gehen, aber Gaza und der ganze Nahostkonflikt ist so von so viel Leid und Schmerz geprägt auf beiden Seiten, dass es sehr, sehr hart ist, manchmal das Richtige zu besprechen, die richtigen Worte zu finden, den richtigen Beitrag zu machen. Und wir beide waren uns da nicht einig und ich habe wirklich gedacht, ich muss es jetzt mit ihm aussprechen, sonst kann ich gar nicht morgen wieder in die Sendung kommen. Wie ist es, wenn dann so jemand zu dir kommt und du merkst, der hat ein bisschen Schiss vor mir oder der möchte, dass die Situation wieder besser wird?
Naja, es gibt ja keine andere Möglichkeit. Also es gibt ja, wie wäre die Alternative? Und diese Diskussion, die führe ich ja nicht nur in der Redaktion. Ich habe 2 Kinder, die sind 18 und 20, die interessieren sich durchaus für Politik. Also ich habe ja auch zu Hause diese Diskussion. Ich habe die Diskussion, wenn ich mit Kollegen, Freunden etc. essen gehe, da sprechen wir jetzt auch nicht nur über Ben Affleck, über den ich noch nie gesprochen habe. Ich weiß jetzt auch nicht, warum der mir gerade einfällt, aber...
Ich staune auch.
Ich wüsste auch
aber
nicht.
Aber die sind jetzt wahrscheinlich wirklich getrennt, Jürgen. Ne? Ich habe es gerade eben nochmal gelesen.
Ja. Da passieren die unheimlichsten Dinge. Und das, was wir machen, ist ja nichts anderes als das, was auch im privaten Umfeld passiert. Und wir müssen ja drüber reden. Und es ist ja vollkommen normal, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt. Und das ist ja auch nicht so ganz ohne, was wir da machen. Das sind ja schon, ja, elementar wichtige Themen. Und es ist auch so, bei jedem Gast, den wir einladen, ist natürlich auch schon so eine Vorentscheidung enthalten. Mhm. Wen laden wir ein? Also Journalismus klingt immer so einfach und da lässt man alle zu Wort kommen. Ja, aber wir haben normalerweise pro Thema einen Gast. Und da ist es ja schon entscheidend, wen man da einlädt. Weil du weißt ja so ungefähr, was die oder derjenige sagen wird am nächsten Morgen. Und das ist dann schon mal so eine Vorentscheidung, wo es dann nicht mehr so ganz unabhängig ist und dass es da unterschiedliche Sichtweisen gibt. Und unterschiedliche, ja, sowohl Prioritäten, was die Wertigkeit angeht der Themen, als auch natürlich die generelle Ausrichtung, was wollen wir am Ende sagen, was wollen wir mitteilen, da müssen wir ja manchmal auch sehr hart diskutieren, klar.
Ja, und ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz guter und wichtiger Aufruf so an unsere jüngeren Kollegen, dass die auch trauen, auch wenn ihre Vorschläge mal von dir abgelehnt werden oder so, das Gespräch hatte ich jetzt auch die Woche, dass sie das trotzdem sich trauen sollen, weil am Ende ist es so, wenn man für etwas kämpft, dann wird man auch wahrgenommen. Zu unserem Ablauf, also nachdem die Sendung vorbei ist, 1/4 Stunde später beginnt unsere Konferenz. Da wird ganz kurz über die vergangene Sendung besprochen und auch besprochen, was fürs nächste Mal mitgenommen werden kann. Entweder hat der Gast unheimlich gut gesprochen zu einem Thema und bietet vielleicht nochmal für ein anderes Thema sich auch an. Und dann geht man halt in die Analyse, welche Themen sind wichtig. Da kommt eigentlich jeder zu Wort, der was sagen möchte. Dann gibt es die nächste Schicht, die Tagschicht und am Abend kommt die Spätschicht, die bereitet dann die Sendungen vor und die macht dann praktisch konkret das, was in die Sendung kommt, fertig. Es gab mal einen Abend und das war auch ein Schlüsselmoment bei uns in der Redaktion. Da saßen wir alle im Restaurant. Ich weiß gar nicht, was der Anlass war, aber wir waren ganz viele aus der Redaktion. Es war der Hunger. Aber dass alle dabei waren, war doch sehr erstaunlich. Und dann passierte der Anschlag am Breitscheidplatz. Und auf unseren Handys ploppte auf, dass es einen terroristischen Anschlag mitten in Berlin 10 Kilometer von uns entfernt passiert ist. Und dann ist eben das, was auch unser Job ist, passiert. Es wurde bezahlt und die Reporter sind ausgeschwärmt. Viele sind gar nicht schlafen gegangen. mein Moderationspartner und ich, wir sind schlafen gegangen, so schnell es ging, damit wir morgens ganz früh in die Sendung kommen konnten und uns updaten konnten, was passiert ist. Und dann haben wir alles das, was vorgeplant war, umgeschmissen und eine komplett neue Sendung gemacht, weil es natürlich auch ein Wendepunkt war so bei uns. Wie sind solche Situationen für dich? Ist es schwer? Ist es was vielleicht sozusagen auch der eigentliche Kern unseres Jobs ist? Wie gehst du dann mit solchen Situationen um?
Also es kommt auf das Ereignis an. Und an den Abend kann ich mich sehr genau erinnern. Also ich weiß, dass ich dann zum Breitscheidplatz gegangen bin. Nachdem die erste Meldung als Eilmeldung kam, da war aber die Dimension noch überhaupt nicht ersichtlich. Also da hieß es nur LKW über Weihnachtsmarkt. Ja, und das war halt extrem bedrückend. Also das, was viele sagen, die da waren an dem Abend und in der Nacht, diese unheimliche Stille. Ich stand jetzt auf der anderen Seite des Breitscheidplatzes, da, wo es passiert war, da kann man auch nicht mehr hin. Ich wollte da auch nicht hin und es war einfach extrem still. Das sind jetzt losgelöst vom konkreten Ereignis die Momente, wo sich dann auch die Stärke einer Redaktion beweist. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder das Handy bleibt still und niemand meldet sich oder es rufen Reporter, Redakteure, Talkredakteure an und sagen, ich habe das gerade gesehen, das ist fürchterlich, was da passiert ist, was kann ich tun? Soll ich reinkommen? Kann ich irgendwas von hier machen? Und ich weiß, dass in dieser Nacht, ich glaube, so gut wie alle dabei waren, die auch dann aus eigenem Antrieb sich gemeldet haben. Also da gibt es eigentlich gar nicht so eine Bereitschaftsliste, wo wir von uns aus anrufen, sondern die Kolleginnen und Kollegen melden sich von sich aus. Und das war gut. Aber mir fällt es immer so schwer, angesichts der Tragik dieser Ereignisse dann darüber zu sprechen, was wir da machen und wie toll wir waren. Ich weiß nicht, ob wir toll waren oder nicht. Aber ja, es sind einfach extrem bedrückende Momente. Und wir haben, glaube ich, auch schon zusammen 9/11 erlebt. Wir haben einige Ereignisse zusammen erlebt, die ganz schrecklich waren. Und man muss aber in Summe sagen, dass es dann doch glücklicherweise weniger ist, als man gemeinhin annimmt. Also so in 30 Jahren, dass man so absolute Ausnahmesituationen hat, wo etwas ganz verheerend Schlimmes passiert ist. Das ist jetzt glücklicherweise nicht jede Woche und auch nicht einmal im Monat so.
Das ist die Ausnahme, auf jeden Fall. Es beschreibt halt nur so ein bisschen die Bandbreite dessen, was hier bei uns passiert, ja. Also wenn du eine Show machst, dann hast du damit nichts zu tun und bist natürlich sehr froh, dass du damit nichts zu tun hast. Bei uns ist es so, wir können die lustigste Sendung vorbereitet haben und es passiert was ganz Tragisches und wir müssen reagieren. Und umgekehrt gibt es auch so, um uns herum ist viel Schwere und viel, was natürlich jetzt ganz viele Leute empfinden, Sorgen. Und wir machen dann eine lustige Sendung einfach als Gegenprogrammierung, weil wir uns sagen, die Fakten und die Tragik sehen die auf allen Programmen und morgen früh werden wir ein bisschen Leichtigkeit vermitteln.
Es kommt auf das Ereignis an, klar.
Genau. Also, wenn du an deine Vergangenheit zurückdenkst, hättest du dir vorstellen können, dass du Chefredakteur einer Sendung und dann eigentlich dein ganzes Berufsleben bist? Oder was hattest du mal für einen Wunsch, was dein Job sein würde?
Ich bin eigentlich Politologe. Ich habe Politik studiert. Das war zu einer Zeit, wo dir an der Uni erzählt wurde, dass du relativ wenig Aussichten hast, jemals in deinem Job zu arbeiten, sondern eher ja, eine Karriere als Taxifahrer startest, was auch immer. Und dann war ich in verschiedenen Redaktionen und das war auch nicht immer so toll. Da gab es positive Erlebnisse, da gab es negative Erfahrungen. Allerdings auch mit dem Vorsatz, wenn ich selber mal was zu sagen haben sollte, wird es anders werden. Oder ich hoffe es zumindest, dass es mir gelingt, es anders zu machen. Ja, und dann kam ich, das ist ja bei den meisten Journalisten die Antwort, ich kam dann durch Zufall zum Frühstücksfernsehen und das gefiel mir einfach. Also es fühlte sich gut an und es fühlte sich richtig an. Und dabei ist es dann geblieben. Und wie gesagt, 31 Jahre macht sie nicht grundlos, einfach so. Also es gab schon immer Gründe, warum ich da geblieben bin. Und irgendwann kam dann auch dieses tiefe Bewusstsein dazu, dass wir nicht in der Situation unserer Zuschauerinnen und Zuschauer sind häufig. Und das fällt nach meiner Beobachtung auch vielen Fernsehverantwortlichen so unglaublich schwer, sich in die Rolle des Publikums zu versetzen. Wir leben in einer Ausnahmesituation. Wir leben in einer Stadt wie Berlin. Wir sind Fernsehfuzzis. Wir leben meistens dann auch noch in einer etwas besseren Wohngegend. Also unser Leben hat nicht unbedingt so ganz viel zu tun mit dem, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer umtreibt. Und immer wieder die Beobachtung, dass es nicht allen Redaktionen gelingt, da zu abstrahieren und die Transferleistung zu erbringen, dass das nicht repräsentativ ist, was in unserem Leben passiert. Und das überrascht mich insofern auch immer wieder, weil die meisten Menschen, mit denen wir es zu tun haben, kommen ja nicht unbedingt genau aus dieser Klientel, die kommen nicht aus Berlin. Die haben keine Eltern, die Fernsehen machen oder irgendwas mit Medien zu tun haben oder Journalisten sind, sondern die kommen häufig, so wie auch ich, irgendwo von einem Dorf im tiefsten Westdeutschland, in meinem Fall Norddeutschland. Und dass das so völlig verschwindet im Bewusstsein, das fiel mir mal so schwer nachzuvollziehen, weil ich habe immer versucht, diese Erdung zu behalten, diese Basis zu behalten. Und wenn man morgens entscheiden muss in der Redaktionskonferenz, was senden wir nicht, also wenn ich da nach meinen eigenen Interessen gehen würde, dann würden wir wahrscheinlich wahnsinnig viel über Gitarren sprechen.
Wir würden ein Rockmusikmagazin
aber
machen.
Aber ich weiß ja, dass unsere Zuschauer das jetzt nicht so wahnsinnig doll interessiert. Und ich hatte immer ganz lange Zeit ganz bestimmte Menschen im Kopf, von denen ich wusste, dass sie Frühstücksfernsehen gucken. Das sind nicht die Leute, mit denen ich zusammen studiert habe, mit denen ich irgendwas in Berlin zu tun habe. Die haben entweder gar keinen Fernseher und wenn sie einen haben, gucken sie nicht morgens Fernsehen. Also die waren für mich nie ausschlaggebend. Deswegen kann ich auch in Redaktionskonferenzen wenig anfangen mit dem Satz, also in meinem Freundeskreis sprechen wir aber die ganze Zeit über dies und das und jenes. Ja, aber dieser Freundeskreis ist nicht identisch mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern oder mit der breiten Alltagsrealität in Deutschland. Und es ist ja quasi verpönt, viel Quote zu machen, aber das ist unser Auftrag. Der Auftrag ist möglichst viel Menschen zu erreichen. Also machen wir im besten Sinne Mainstream-Fernsehen. Aber es ist nicht immer so einfach, diesen Mainstream auch tatsächlich zu erfassen. Und da brauche ich eine Orientierung. Das kann ich nicht im luftleeren Raum machen. Und gerade in Berlin und besonders in einigen Bezirken Berlins ist es dann noch schwieriger, weil man da dann doch in so einer Art Biotop lebt. Menschen mit Kindern sind da zum Beispiel klar im Vorteil, weil durch die Kinder hast du einen ganz anderen Austausch. Da hast du es wieder mit anderen Eltern zu tun, da hast du es mit anderen Menschen zu tun, die du jetzt nicht zwingend in deinem Berufsleben treffen würdest. Das ist elementar wichtig, dieses Gefühl beizubehalten, wie auch immer man das macht. Wir laden ja auch hin und wieder Stammzuschauerinnen und Zuschauer ein, von denen wir wissen, dass sie uns regelmäßig gucken, die häufig auf Feedback mit uns interagieren. Und wir wissen dann wieder, warum die uns gucken, warum die uns gut finden, warum sie auch glauben, und ich hoffe zu Recht glauben, dass wir ja quasi ein Teil ihrer Familie sind. Also es ist ja etwas sehr Intimes, morgens den Fernseher einzuschalten und fremde Leute ins Wohnzimmer zu lassen, weil man selber noch in Unterhose da sitzt. Und das ist aber ja nochmal unsere Sendezeit. Also ich glaube, dass die Beziehung unseres Publikums eine deutlich intimere ist als bei einem Abendmagazin. Nimmt man anders auf als morgens das Frühstücksfernsehen. Und das ist ja das, was wir gemeinsam immer wieder hören, wie wichtig wir sind als quasi, ja, Familienmitglied. Ich habe unlängst noch eine alte Schulfreundin getroffen, deren Mann vor ein paar Jahren gestorben ist. Und die sagt, bei mir läuft jeden Morgen das Sat.1 Frühstücksfernsehen. Das hat jetzt nichts mit mir zu tun, weil sie mich kennt, sondern sie sagt, ich habe bei euch das Gefühl von Familie. Und seitdem mein Mann nicht mehr da ist, da passiert irgendetwas, da ist Bewegung und das fühlt sich sympathisch und nett an, was ihr macht. Und die Moderatoren durch die Bank spiegeln genau das wieder. Und das ist so wichtig. Also ich will ja gar nicht, dass ihr als Moderatoren eine Distanz habt und ihr seid die tollen Moderatoren, die dem Zuschauer sagen, wie das Leben funktioniert. Das ist Quatsch. Und bei uns war es ja auch immer so, dass die Moderatorinnen und Moderatoren jetzt nicht unbedingt nach, sorry, das klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, nicht unbedingt nach Schönheit
ausgesehen. Ja, doch.
Das war
stimmt,
nicht das treibende Kriterium. Häufig kommt das ja, läuft das analog. Aber es war uns ja immer egal, ob jemand dicker oder dünner ist oder älter oder und dann diese Erfahrung auch über die Jahrzehnte. Eine Moderatorin verändert sich auch mit dem Alter und mit dem Familienstand. Mhm. Also eine Moderatorin, die mit 27 oder 25 vor der Kamera steht, hat eine andere Sicht auf ihre Tätigkeit als eine Frau, die da seit 10 Jahren steht, inzwischen verheiratet ist, 2 Kinder hat, ganz viele Alltagsprobleme hat und vielleicht auch irgendwann sich trennt von ihrem Mann oder umgekehrt. Da passiert einfach dann mehr und das macht es dann aber auch nahbarer und nachvollziehbarer. Also irgendwelche Kunstfiguren, die das spielen vor der Kamera, was sie da machen, die helfen uns. Und über 4,5 Stunden kann man sich auch schwer verstecken. Es sind 4,5 Stunden, es ist eine Doppelmoderation, wo ihr ja sehr viel preisgebt über euch.
Genau.
Da ist ja sehr viel improvisiert. Das steht ja nicht alles so im Prompter, was ihr da macht, sondern da ergibt sich wahnsinnig viel aus diesem Gespräch. Da findet sehr viel Alltagsleben statt, in den Moderationen. Und das wirkt natürlich dann authentischer und besser und näher dran am Publikum, wenn da tatsächlich auch Alltagsleben stattfindet.
Also du sagst ja immer, Menschen interessieren sich für Menschen.
Ja.
Das ist die Basis, wonach du entscheidest, welche Themen wir abbilden, was wir machen.
Ich glaube, das muss man übersetzen. Also viele Sendungen arbeiten mit wahnsinnig vielen tollen Grafiken und Zahlen und versuchen damit irgendwelche Sachen zu darzustellen und zu belegen. Das machen wir auch, aber es ist dann tatsächlich die einzelne Geschichte, die bewegt. Und Menschen interessieren sich für Menschen. Ja, die interessieren sich gar nicht so sehr für Zahlen und Grafiken, sondern worüber reden Menschen? Meistens reden die in irgendeiner Form auch über andere Menschen.
Und bei uns, wenn wir ein politisches Thema haben, dann, was weiß ich, wenn es bei uns um Mindestlohn geht, dann spricht bei uns nicht der Politiker, sondern bei uns spricht die Supermarktkassiererin, die nach Ladenschluss noch eine Stunde den Laden aufräumt, obwohl sie die Stunde nicht bezahlt bekommt. Das ist so ein bisschen immer unsere Ausrichtung gewesen, als meine Kinder noch ganz klein waren. Also bei mir ist es ja auch so, dass im Grunde genommen die Zuschauer mein Erwachsenwerden mit begleiten konnten. Ne? Ich war noch jung und noch nicht verheiratet und hatte keine Familie, als ich angefangen habe. Dann habe ich irgendwann eine Familie gegründet, habe dann pausiert und war tatsächlich ja auch 5 Jahre bei einem anderen Sender und habe regional gearbeitet in Köln. Und dann bin ich zurückgekommen, da waren die Kinder noch klein und ich habe ganz viel gedreht eigentlich. Ich habe gar nicht so viel die Sendung moderiert, live im Studio, sondern du hast mich auch sogar mal einmal um die ganze Welt geschickt. Aber grundsätzlich habe ich bei ganz vielen Familien, bei ganz vielen Menschen zu Hause im Wohnzimmer gedreht. Ich habe Gewinner von 100.000 Euro gedreht. Ich habe eine Alleinerziehende gedreht, die völlig überfordert war mit der Situation, ist zum Beispiel was ich nie vergessen werde, weil es mich so schwer bewegt hat. Es gab einen Sohn und eine Tochter, die schon ein Teenager war. Der Sohn war noch kleiner und beide waren nicht gut aufgestellt, würde ich mal formulieren. Und in ihr Schlafzimmer sah auch so aus, dass du weißt, die Frau hat auch kein ruhiges Schlafzimmer. Auf ihrem Nachttisch standen 20 Nutella-Gläser, die sie abends zum Abendbrot isst. Und es gab nur eine Matratze, es war aber ein Doppelbett. Den Partner gab es nicht mehr. Und dieses Bild hat sich mir so eingebrannt. Diese Frau guckt auch Frühstücksfernsehen. Diese Frau hat ganz andere Probleme, ihr Leben hinzukriegen, als meine es sind. Und unheimlich viele unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Berufe. Und ich glaube, das war eigentlich die wichtigste, viel wichtiger als mein Studium, die wichtigste Zeit für mich, um zu begreifen, warum machen wir das und wie müssen wir es machen, damit wir über Themen so sprechen, wie es die Menschen wirklich betrifft.
Ja, eine Erfahrung, die viele Fernsehmacher irgendwann mal zu ihrem ganz, ganz großen Erstaunen machen. Also diese berühmten Zitate von wir brauchen weniger P1, also die Nobel-Disco in München, stattdessen mehr Bottrop. Als Inbegriff von rustikalem Alltagsleben. Um erfolgreich das machen zu können, was wir machen, braucht man, glaube ich, schon ein relativ fundiertes Bild darüber, wie diese Republik funktioniert und welche Probleme, aber auch welche Freuden die Menschen haben. Also es geht ja gar nicht nur darum, dass es so problembeladen ist. Also wir neigen ja auch intern dazu, immer alles, immer so zu tun, als wenn niemand mehr überhaupt Geld hat, um in Urlaub zu fahren oder sonst irgendwas zu machen. Ja, davon gibt es viele, aber es gibt auch ganz, ganz, ganz viele, wo das Verhältnis noch stimmt. Also wir senden ja für Menschen, die morgens aufstehen und sich fertig machen zur Arbeit. Noch ist es ja so, dass es überwiegend Menschen gibt, die in Urlaub fahren können, die sich ein Auto leisten können, die vielleicht sogar ein Eigenheim haben. Das ist unser Publikum, ja. Und dann gibt es auch viele, die das nicht mehr haben, die das gerne wieder hätten. Wo es darum geht, wie kann ich wieder dahin kommen? Wie kann ich wieder quasi in die Mitte der Gesellschaft kommen? Das ist unser Publikum. Und das ist die Alltagsrealität in diesem Land. Und die Alltagsrealität ist weder Prenzlauer Berg auf der einen Seite, noch totale Armut auf der anderen Seite, kurz vor der Obdachlosigkeit. Beides gibt es. Aber in der Mitte gibt es doch noch eine sehr breite Mitte, glücklicherweise.
Die morgens früh aufstehen, die sich fertig machen müssen, die zur Arbeit gehen, die viel Stress haben auf der Arbeit und trotzdem irgendwie fröhlich durch ihren Beruf gehen. Ich habe jetzt gerade noch mal gelesen, wie viele Menschen sagen, sie gehen gerne zur Arbeit. Schätz mal.
Sie gehen gerne zur Arbeit.
Die Umfrage ist von 2010, die ich gefunden habe.
2010?
Ja, genau. War vor Corona, Homeoffice und so weiter hat sich gegeben. Aber ich glaube nicht, dass es so riesig anders ist heutzutage, wobei natürlich unsere Psyche sich schon ein bisschen verändert hat. Aber diese Umfrage hat einfach mal das Bild in deutschlandweit abgebildet.
70-80%.
86% sagen von sich, sie gehen gerne zur Arbeit. Das ist zum Beispiel auch sowas. So wie du es gerade beschreibst, es ist ja nicht so, dass alle nur denken, alles ist immer schwierig. sondern wir versuchen, der Mensch, glaube ich, versucht schon, etwas so zu gestalten, dass es sich gut anfühlt. Das ist eine ganz große Kompetenz, die wir haben im allerbesten Sinne. 6% haben gesagt, sie gehen nicht gerne zur Arbeit. Das ist zum Beispiel auch was, was ich versuche, meinen Kindern weiterzugeben, die ja jetzt so ins Berufsleben starten, beziehungsweise erstmal in ihrer Ausbildung starten, ihr Studium starten, was auch immer. Auch ich als Mutter habe mich da so ein bisschen diszipliniert oder mir das nochmal vergegenwärtigt. Den Ratschlag, den ich meinen Kindern geben muss, der muss sein, mach was, wo du das Gefühl hast, das werde ich mit ganz viel Freude machen. Darauf habe ich richtig Lust.
Ja, weil du machst es auch sehr lang. Also so ein Berufsleben ist lang und da verbringst du sehr viele Stunden, Tage, Monate, Jahre und Jahrzehnte. Und das sollte man dann schon mit Bedacht auswählen. Häufig ist es so, dass man da irgendwie reingerüttelt wird, das große Glück hat, da zu landen, wo man merkt, macht mir Spaß. Und wenn es nicht so ist, sollte man dann auch so konsequent sein und sagen, ja gut, dann muss ich selber aktiv werden und mir was anderes suchen. Und häufig klappt's dann ja auch. Also irgendwie gelingt ja dann doch bei relativ wenig Eigeninitiative oder bei mittlerer Eigeninitiative passiert ja meistens doch relativ viel. Also das Schlimmste ist immer so ein Phlegma zu entwickeln, völlige Antriebslosigkeit und in seinem Unglück unbeweglich sitzen zu bleiben. Ja, man hat nur dieses eine Leben. Und wir müssen irgendwie zusehen, dass das funktioniert. Miteinander und jeder für sich alleine.
Und es muss gar nicht immer der Jobwechsel sein, finde ich. Ich erzähle dir jetzt mal was. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Jürgen, aber ich hatte auch mal eine Phase schon eine Weile her. Vielleicht auch so 2010 oder so. Da hatte ich, war wieder zurück nach meiner Zeit, wo ich weg war und Kinder bekommen habe. Und es war erst eine sehr, sehr schöne Zeit. Und dann war es doch auch ein bisschen knirschig bei uns. Da lief nicht alles gut. Wir waren auch quotenmäßig nicht gut aufgestellt. Und immer, wenn man nicht so erfolgreich ist, das ist in allen Berufen so, ne? Wenn du merkst, es ist nicht erfolgreich, dann gibt es ganz viel Kritik. Und in der Zeit habe ich mich auch nicht so gut gefühlt. Ich hatte auch das Gefühl, dass du mich nicht gut findest in der Zeit. Ich hatte fast Sorge, wie findest du das? Weil wir wollen, das kann ich schon sagen, alle bei uns in der Redaktion wollen, dass du das gut findest. Du bist schon eine sehr zentrale Figur bei uns. Nicht nur, weil du der Chef bist, sondern weil du auch du bist sehr groß und hast einfach viel Wissen, aber natürlich auch eine sehr bestimmte Art. Und ich weiß, ich hatte richtig damals ein bisschen Schiss vor dir und ich musste für mich daran arbeiten, weil ich wollte diesen Job weitermachen und ich wollte dir auch zeigen, dass ich das auch gut mache. Und habe dann an mir gearbeitet und mich sozusagen so psychisch aufgestellt, damit ich das gut wegstecken konnte. Und daraus ist dann wieder eine sehr, sehr freudige Zeit entstanden und für uns beide natürlich auch nochmal ein ganz, ganz tolles Verhältnis. Kannst du dich daran erinnern?
Ich weiß, welche Phase du meinst, ja. Ja, wir haben so viele Phasen durchlebt. Absolut toll. Es gab auch ganz schreckliche Geschichten. Wenn ich dran denke, wer nicht mehr dabei ist, Jan Hahn als Stichwort, Martin Haas, Peter Hetzel, wie sie alle heißen, da ist so unendlich viel passiert. Es gab in diesen 31 Jahren, wie es bei allen Menschen ist, die so lange miteinander zu tun haben, es gab Hochzeiten, es gab Todesfälle, es gab Geburten, es gab alles, was so ein Leben ausmacht. Und das gibt es halt auch in weiten Teilen im Berufsleben. Das passiert ja nicht nur privat. Und das eine hängt häufig auch mit dem anderen zusammen. Also das ist immer so eine Wechselwirkung. An deiner Reaktion gerade merke ich, wie nah dir das immer noch mit Jan beispielsweise geht. Weil das ist ja so, das beinhaltet auch dieser Satz, Menschen interessieren sich für Menschen und identifizieren sich auch mit anderen Menschen, haben die als Orientierung, fühlen sich wohl in deren Atmosphäre, manchmal auch das Gegenteil. Aber das ist ja das wirklich Wichtige.
Ja, das ist so. Also wenn du zusammenarbeitest, bist du halt sehr nah und wir natürlich mit unserem Ganzen, was wir an Persönlichem so reinschmeißen, auch nochmal mehr. Ich kann nicht gut darüber sprechen, über
über Jan, ja.
Weil es, muss mich kurz sammeln, weil es hatte irgendwie so viel Tragik, ne? Der ist, muss mal ein Glas Wasser trinken, Sekunde. Jan war halt auch ein ganz prägender Teil vom Frühstücksfernsehen, ne?
Ja.
Er war nicht immer ganz einfach so als Charakter, er hat uns auch viel herausgefordert, aber er hat natürlich diese Sendung geprägt und war so ein besonderer, irrer Typ. Und er ist dann weggegangen vom Frühstücksfernsehen, obwohl das Frühstücksfernsehen Jan Hahn war und Jan war das Frühstücksfernsehen. Und er ist dann weggegangen zu RTL und nach einer Weile hatte er, glaube ich, das Gefühl, dass es die falsche Entscheidung war. Ich sage das jetzt nicht, um irgendwie was Negatives zu RTL zu sagen. Die haben
nein, RTL hat sich übrigens ganz, ganz, ganz toll verhalten.
Ganz toll, ja.
RTL rief sofort an und sagte, Jan Hahn gehört immer noch gefühlt irgendwie zu euch und das lief extrem gut, auf Augenhöhe und ja, aus gleicher Betroffenheit heraus. Also für
es hatte die ganze Nation mitgenommen, das muss man wirklich sagen. Es hat uns alle mitgenommen. Es hat auch RTL, da haben wir damals wirklich gemeinschaftlich getrauert. Aber die Zeit davor, ich kann da nicht so gut drüber reden, aber ich wusste eben schon lange, dass er krank ist und es war so tragisch.
Ja.
Nein. Ja. So, jetzt rütteln wir uns zusammen und vielleicht zeigt es halt eine Sache. Wir verbringen so wahnsinnig viel Zeit miteinander in unserem Job. Deswegen müssen wir auch anerkennen, dass die Menschen zu unserem Leben gehören, mit denen wir arbeiten. Und umso wichtiger ist es, dass man ein gutes Verhältnis bekommt und dass man Konflikte erkennt und austrägt. Das meinte ich eben, als ich gesagt habe, man muss gar nicht immer den Job wechseln, wenn man jetzt denkt, der Chef ist blöd oder die Kollegin, mit der ich hier im Büro sitze, die nervt mich.
RTL-Kollege sagte mal vor vielen, vielen Jahren zu mir, hau nie ab wegen eines anderen Kollegen oder insbesondere nicht wegen eines Vorgesetzten. Die Wahrscheinlichkeit, dass er im neuen Job über kurz oder lang wieder dein Vorgesetzter wird, ist relativ groß. Also in dem Fall muss man es einfach aussetzen. Wenn man sich insgesamt in dem Job, den man macht, wohlfühlt, mach es nicht abhängig von einzelnen Personen, ob du da bleibst oder nicht.
Was würdest du sagen, hast du für dich mal verändert, um dich wieder wohler zu fühlen?
Das ist kein bewusster Vorgang, überhaupt nicht. Also das hängt auch immer mit äußeren Faktoren zusammen. Also ich bin relativ spät Vater geworden, ich habe relativ spät geheiratet. Dadurch veränderst du dich ganz massiv. Es war jetzt nicht so, dass es da Stichtag XY gab, wo ich mir gesagt habe, ab jetzt wird irgendwie alles an. Das ist verlief in dem Fall wirklich linear. Und ich lerne ja auch die ganze Zeit, guck mal, wenn wir jetzt miteinander sprechen, das ist ja nicht so, dass da nichts passiert. Also du lernst ja auch die ganze Zeit. Und wir haben ja das große Glück, dass wir es zu tun haben mit vielen, vielen Menschen, die auch tatsächlich etwas zu erzählen haben, die einen ganz eigenen Erlebnishorizont haben, wo es auch nicht nur Spaß macht, sich da auseinanderzusetzen, sondern wo man ja auch relativ viel mitnimmt und sich dadurch auch selbst weiterentwickelt, logischerweise. Das sind alles Binsenweisheiten, aber so profan ist es ja häufig im Leben und so schön ist es auch im Leben. Also das ist ja genau das Schöne an unserem Job, dass wir wirklich in Anführungsstrichen sehr gesundes Umfeld haben. Ein sehr fruchtbares Umfeld, wobei jetzt nicht die individuelle Familienplanung gemeint ist.
Gibt es aber auch bei uns in der Redaktion.
Ja, gibt's auch.
Es gibt auch Paare, die sich bei uns kennengelernt haben und mittlerweile zwei Kinder haben.
Ja, aber die müssen ja erst, wenn sie sich gepaart haben, bei mir vorstellig werden und mir das erzählen, weil es gibt ja diese Beschlusslage konzernweit und das muss auf gleicher Hierarchieebene so sein.
Ach so, man darf nur auf gleicher Hierarchieebene Kontakte pflegen?
Ja, und wenn ich gehässig wäre, würde ich einen von beiden befördern, dann geht schon wieder nicht.
Na, verstehe.
Ja.
Gab es schon mal Situationen, wo du gedacht hast, du musst da jetzt irgendwie einschreiten?
Es gab mal ein Moderatorenpaar, ein Ehepaar. Dieses Paar wollte zusammen moderieren. Und da hatte ich irgendwie zu Beginn ein ungutes Gefühl und habe gefragt, seid ihr ganz sicher, dass das klappen wird? Also ihr fahrt zusammen zur Arbeit, macht euren Job zusammen, fahrt zusammen wieder nach Hause und sitzt dann gemeinsam abends in der Wohnung, gemeinsam fern und sprecht wahrscheinlich nur über den Job. Glaubt ihr wirklich, dass man das durchhalten kann? Und bei, ja, überhaupt kein Problem und wir sind füreinander geboren. Es ging, ich glaube, ein halbes Jahr gut.
Ich erinnere mich.
Ich will jetzt nicht die Details ausplaudern. Es war dann auch nicht schön am Ende. Es war auch nicht mehr ganz ohne Gewalt.
Oh, ja, das gehört auch auf jeden Fall zur Geschichte des Frühstücksfernsehens. Das ist so ein klassisches, oder nicht ein klassisches Beispiel, sondern es ist eine der vielen Geschichten, die bei uns in der Redaktion so passiert sind. Menschen verlieben sich, Menschen kriegen Kinder und gründen Familien und trennen sich auch wieder. Bei dir gab es ja auch mal so Zeiten. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen willst, kannst du selbst entscheiden. Ich kann mich daran erinnern, dass das war eine Zeit, wo es dir nicht gut ging. Und ich würde sagen, in solchen Zeiten kann ich auch aus meinem Leben sagen, da ist dann natürlich das auch sehr schön. Da fängt auch so ein herzliches Berufsleben und Kollegen fangen einen dann auch auf und sind vielleicht da, wenn es einem nicht so gut ging.
Ja, ist so. Ja.
Auch ein großes Glück.
Ja, das hat immer so eine Wechselwirkung. Manchmal läuft es privat nicht so gut, dafür läuft es dann im Job ganz gut, da wird einiges aufgefangen und es gibt auch das Umgekehrte, klar.
Wenn sich Menschen für diesen Job interessieren und gerne Reporter werden wollen oder auch mal vor der Kamera stehen wollen, Moderatoren, ein Volontariat machen möchten und sich bei uns bewerben, worauf achtest du? Was ist dir wichtig?
Also ich finde es schon mal ganz vorteilhaft, wenn Menschen, die ein Fernsehvolontariat machen wollen, einen eigenen Fernseher haben. Das ist zum Beispiel eine beliebte Frage von mir in Vorstellungsgesprächen bei Volontariatsbewerbern. Und da kommt ganz häufig die Antwort, nee, einen Fernseher habe ich nicht. Also ich gucke online. Und wenn man dann nachfragt, was sie online gucken, da kommt dann relativ wenig. Und dann ist manchmal meine Gegenfrage, stell dir mal vor, du würdest dich gerade bewerben bei der, was weiß ich, Süddeutschen Zeitung. Der Chefredakteur fragt dich, wie fanden Sie denn unsere heutige Ausgabe? Und die Antwort wäre, nee, also Zeitung lese ich überhaupt nicht. Dann wäre das Gespräch wahrscheinlich relativ schnell beendet. Im Fernsehbereich ist es aber mittlerweile vielfach so, dass Menschen Fernsehen machen wollen, die aber gar keinen Fernseher haben. Und das Online-Gucken ist etwas anderes. Das mache ich selektiv und da gucke ich mir auch kein 4,5-stündiges Frühstücksfernsehen an. Und das nehme ich anders wahr als dieses ganz normale, lineare Fernsehgucken. Und ich halte das nach wie vor für sehr, sehr wichtig, dass man das macht. Ich habe es auch mit wirklich vielen, vielen, vielen Fernsehmachern zu tun, die lange im Geschäft sind, die selber nicht mehr Fernseh gucken.
Verrückt.
Das macht es wirklich schwer. Und das ist manchmal dann auch eine Erklärung dafür, warum viele Programme so aussehen, wie sie aussehen. Und ich brauche das auch ganz einfach, weil ich da auch auf Ideen komme, die wir übernehmen können für die eigene Sendung. Das ist ja nicht schlecht, was die anderen machen. Überhaupt nicht. Und ich muss es ja nicht eins zu eins übernehmen. Aber manchmal sehe ich da Sachen, wo ich denke, oh ja, ist eine gute Idee, könnten wir so und so verändern, so dass es auch zu uns passt. Das geht mir so, wenn ich meinen Fernseher nebenbei bei mir zu Hause laufen habe. Das geht mir ganz besonders so, wenn ich auch mal ausländisches Fernsehen gucke, jetzt gezielt. Wenn ich mir das Frühstücksfernsehen ansehe in den USA, das ganz anders ausgerichtet ist als unseres. Das ist schon eher an ARD und ZDF als an dem, was wir machen. Es gibt eine Sendung in England, This Morning. Das ist nicht die Breakfast Show, sondern die danach. Da sehe ich ganz viele Parallelen. Die habe ich erst ganz, ganz spät entdeckt und habe dann gesehen, wie viele Parallelen es da gibt. Also es war wirklich, ich kannte sie nicht und dennoch gibt es so unheimlich viele Übereinstimmungen. Ich halte es für wichtig, dass man sich für das Medium als solches interessiert, für das man arbeiten möchte. Mhm. Das ist so und das halte ich auch im linearen Fernsehbereich für wichtig. Und wir haben ja das große Glück, dass wir in diesem wirklich leidenden linearen Fernsehbereich immer noch sehr gut dastehen, weil morgens ist halt nicht die Streamingzeit. Also die Streamingzeit, Netflix, Amazon und Co., läuft ja analog zeitlich zum linearen Fernsehen. Also der Peak ist auch da am Abend 20, 21 Uhr und nicht morgens um 7. Das heißt, wir sind da relativ unbelastet morgens. Und das ist natürlich ohne unser eigenes Zutun. Da haben wir einfach Glück gehabt. So ist die Entwicklung. Und das ist klassisches lineares Fernsehen, das nebenbei läuft. Und wir wissen ja auch, wie unsere Zuschauer dieses Programm wahrnehmen. Das ist ja häufig nicht, es wird ja eher so genutzt wie Radio. Da läuft häufig der Fernseher nebenbei. Wie gesagt, das sind Menschen, die sich fertig machen zur Arbeit. Die haben gleich die Zeit dazu, da jetzt 4,5 Stunden oder auch nur 20 Minuten auf der Couch zu sitzen, sondern der Fernseher läuft im Wohnzimmer und ich laufe zwischen Badezimmer, Schlafzimmer zum Anziehen, Küche zum Frühstück hin und her, höre, nehme sehr viel über den Ton wahr. Und das sind alles Sachen, die halt nur im linearen Fernsehen funktionieren. Deswegen mag ich ja dieses Medium immer noch sehr.
Genau, Frühstücksfernsehen guckt man nicht genauso wenig wie ein Fußballspiel, sich nochmal hinterher Richtig. Als Aufzeichnung an, wobei ich kenne prominente Menschen, die das machen, weil sie Fans vom Frühstücksfernsehen sind und die Sendung aufzeichnen und dann gucken, was ich natürlich wirklich ein wahnsinnig schönes Kompliment finde. Grundsätzlich ist das so, dass es eben so eine Art Eventcharakter hat und manchen tut das auch gut, wenn sie gerade die vielen Leute, die einsam sind oder alleine wohnen. Ich mache das auch, wenn ich im Hotel bin zum Beispiel, mache ich immer den Fernseher an, wenn ich nicht arbeite, habe ich ja früher immer meine Kinder fertig gemacht, dann haben wir aber auch den Fernseher angemacht, aber weil ich arbeite, ne? Aber grundsätzlich ist es so, man hat ein bisschen Nähe zu anderen und wie groß die Nähe ist, du hast es eben auch schon so beschrieben, erkenne ich immer daran, mich sprechen Menschen immer mit dem Vornamen an. Ach, Sie sind doch die Marlene. Das zeigt auch, was du für ein Verhältnis hast mit den Zuschauern.
Ja.
Und das braucht es morgens auf. So wie du sagst, die haben noch einen Schlafanzug an, die sind noch nicht schön gemacht und haben wahrscheinlich noch die Zähne geputzt und brauchen so ein gewisses Maß an Nähe. Und das bedienen wir und das machen wir natürlich auch absichtlich anders als ARD und ZDF.
Ja.
Weil wenn alle es gleich machen, brauchen wir es ja nicht zu machen.
Nee. Und das hat auch nichts jetzt mit Wertung zu tun. Es ist überhaupt nicht die Frage, wer macht es besser oder schlechter, es ist einfach anders. Und das gibt ja auch die Daseinsberechtigung. Also wenn jetzt alle das machen würden, was ARD und ZDF machen, wäre es relativ trostlos.
Das
also mal so ohne Wertung.
So, ja, ganz ohne Wertung, wenn alles Gleiche machen würden. Ich glaube, dass ein großes Glück auch darin liegt für mich. Es gibt diesen Begriff der Selbstwirksamkeit. Es ist so ein bisschen moderner Begriff, aber der beinhaltet was Gutes. Wenn man so das Gefühl hat, wenn ich was tue, dann hat es eine Auswirkung auf mein Leben oder womöglich sogar auf die Gesellschaft, dann ist es was wahnsinnig Befriedigendes. Und das sagt dieser Begriff der Selbstwirksamkeit. Und das ist natürlich was ganz Tolles, wenn man das so in seinem Job versteht. Muss gar nicht hier bei unserer Fernsehbranche sein, sondern kann man, glaube ich, in jedem Job so versuchen umzusetzen. Wenn ich mich über was ärgere, wenn ich finde, die Abläufe sind nicht gut, dann kann ich mich darüber ärgern, kann immer wieder mit meinen Kollegen darüber diskutieren, wie scheiße alles läuft. Oder ich kann versuchen, wie könnte es besser funktionieren? Wie kann ich einen Vorschlag machen oder auf welche Kollegin, auf welchen Kollegen kann ich mal zugehen und sagen, ich glaube, du hast da manchmal einen falschen Tonfall. Das finde ich für mich wahnsinnig befriedigend und glücksspendend, dass ich das Gefühl habe, ich kann Vorschläge machen und kann im besten Falle dafür sorgen, dass was in der Sendung diskutiert wird, besprochen wird, was vielleicht andere interessiert. Manches Mal hat es da, glaube ich, schon so Anstöße gegeben, dass wir wirklich Diskussionen angeregt haben in der Gesellschaft. Was würdest du sagen, war so die wichtigste Zeit in der Hinsicht?
Die Corona-Zeit war extrem wichtig und hat viel ausgelöst, hat viel verändert. Haben wir auch sehr viel gemacht. Wir haben dann ja noch eine zweite Sendung gemacht. Nochmal 2 Stunden im Anschluss an das Frühstücksfernsehen. Das war so eine Phase, die sehr verändernd war. Ja, das ist so einzelne Phasen waren, das war ja eher selten der Fall. Es gab aber manchmal so Einzelereignisse, wo wir das Gefühl, das Leben verändert sich ja nicht immer linear, das sind ja häufig Stufen. Und da haben wir immer wieder so Erlebnisse gehabt, wo es dann mal wieder ein Stück nach vorne ging, manchmal wahrscheinlich auch zurück, ohne dass wir es gemerkt haben. Mhm. Aber insgesamt läuft es gut.
Insgesamt können wir uns nicht beschweren.
Nee.
Du hast ja am Anfang schon gesagt, jetzt werden wir gemeinsam alt. Ne? Also ja. Wir haben auf jeden Fall einen Großteil unseres Berufslebens gemeinsam bestritten. Und bei dir, ich will es gar nicht, aber es ist ja so, irgendwann, es neigt sich dem Ende zu, beziehungsweise...
Das Berufsleben.
Das Berufsleben. Ich formuliere es nochmal neu.
Also wir kriegen das ja noch bis zum Ende hin.
Also den Großteil des Berufslebens haben wir zusammen gestaltet und zusammen erlebt, was sehr bereichernd war für mich auf jeden Fall. Und irgendwann kommt diese Zeit der Rente, bei dir kommt es etwas früher als bei mir. Beschäftigst du dich schon damit, was du dann machst?
Ja, also ich würde jetzt wahnsinnig gerne sagen, nee, ach Quatsch, denke ich überhaupt nicht drüber nach. Aber wenn du in so einem Alter bist, du hast ja viel mit anderen Menschen zu tun, die da meistens auch in einem ähnlichen Alter sind und da sind schon sehr viele dabei, die nicht mehr arbeiten, die sich zum Teil sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben. Wie wird denn das dann sein? Was passiert denn dann? Auch so Manager, Menschen durch und durch, die halbstündig getaktet waren, jeden Tag mindestens 10 Stunden durchgepowert haben. Da passiert dann sehr viel. Also viele Menschen haben dann auch mit einem Bedeutungsverlust zu hadern. Da ist halt nicht mehr der wichtige Managementposten und ich bin verantwortlich für, sondern ich bin dann plötzlich nur noch Rentner. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlen wird. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme, ob ich mich zu Tode langweile oder so. Ich weiß es nicht. Aber ein Punkt ist natürlich, wie bei fast allen Menschen, wie wird das dann auch finanziell sein? Das klingt natürlich jetzt sehr privilegiert in meiner Situation, aber es ist auch so, dass ich eigentlich zu alt bin für meine Kinder oder meine Kinder zu jung sind für mein Alter. Wenn du plötzlich eine Rente kriegst und da musst du noch 2 Kinder ins Studium bringen als Rentner, das ist dann ja anspruchsvoll. Aber das ist jetzt Klagen auf hohem Niveau, aber da passiert natürlich sehr, sehr viel. Das ist so die nächste und auch, wenn man ehrlich ist, die letzte Etappe. Da gibt es die Schulzeit, dann gibt es das Studium, dann gibt es das Berufsleben und nach dem Rentnerdasein kommt dann nicht mehr so wahnsinnig viel. Da gibt es ja keine weitere Etappe mehr. Ja, beschäftigt mich durchaus und ich habe offen gestanden nicht die Spur einer Vorstellung davon, wie es sein wird. Also der Trost ist allerdings, dass diese Menschen, von denen ich gerade erzählt habe, die diesen Schritt schon hinter sich haben, dass die eigentlich alle sehr zufrieden sind. Die machen durch die Bank einen sehr zufriedenen Eindruck.
Zum einen gibt es bei uns in unserer Firma beim Frühstücksfernsehen viele, die in der Rente noch zur Arbeit kommen. Also
weil sie es nicht mitgekriegt haben, dass sie in Rente sind.
Ja, und weil sie keine Lust drauf haben. In der Tonregie der Kollege, an der Kamera gibt es Kollegen, die trotz der Rente noch ein paar Tage kommen. Und auch unsere Maskenbildnerin, meine Maskenbildnerin über viele Jahre, die kommt ein paar Tage. Sie muss es nicht. Aber so ein kleines bisschen, glaube ich, weil sie sonst das Gefühl hätte, sie würde was vermissen. Und irgendwie finde ich das auch ein schönes Zeichen, dass man nicht so von wegen nach mir die Sinnflut, sondern dass es irgendwie so eine gewisse Verbundenheit bleibt. Könntest du dir vorstellen, dass du sowas wie so eine Art Beratervertrag hast und noch ab und zu mal kommst und ein paar Sachen mitgestaltest?
Wenn mir jemand einen Beratervertrag gibt, ja. Wie gesagt, ich muss irgendwie noch ein bisschen über die Runden kommen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich schiebe das so vor mir her. Ja, lass es auf mich zukommen.
Ja.
Eigentlich müsste ich planen, aber ich bin kein Planungsgenie.
Also wir haben ja gar nicht geplant.
Ich kann nicht meinen Urlaub planen, geschweige denn meine Rente.
Ja. Ich glaube, man muss gar nicht die ganze Zeit der Rente, kann ja sehr lang sein, ja, muss man gar nicht als eine Phase sehen, sondern die kann man ja unterteilen in viele Phasen. Ich habe das letztens schon mal erzählt, ich habe den Wunsch wirklich auch noch im hohen Alter Freude zu haben und Spaß zu entwickeln und Zeit für Hobbys zu haben und auch noch wirklich gebraucht zu werden, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Aspekt, ob man das jetzt in der Familie hat oder gesellschaftlich sich für was engagiert oder wirklich einfach im Job noch ein bisschen bleibt und sagt, an dem Punkt kann ich noch was leisten und das würde ich auch gerne. Ich glaube, das ist eine ganz gute Entscheidung. Ich würde es mir wünschen.
Ja, das Blöde ist diese Erkenntnis, die hatte mal ein mittlerweile etwas verpönter deutscher Comedian, der sagte, das Blöde ist, wenn du alles beachtest, was wichtig ist für ein gesundes und langes Leben, wenn du nicht mehr raus, wenn du viel Sport treibst, wenn du dich vernünftig ernährst, dann hast du 20 Jahre mehr. Aber das Blöde ist, die 20 Jahre kriegst du hinten drauf und nicht mittendrin. Hinten hast du eh keinen Bock mehr und dann hast du nochmal die 20 Jahre, ist auch blöd. Also wenn man die so haben könnte, so zwischen 30 und 50, ja. Super.
Sehr schön. Ganz ehrlich, nicht im Scherz gesprochen, sondern es ist eine skurrile Vorstellung, dass du irgendwann mal nicht mehr jeden Tag in der Redaktion bist.
Ja, danke. Höre ich gerne.
Damit schließe ich diesen schönen Podcast mit dir.
Ja, vielen Dank.
Ich danke dir, dass du ein bisschen hast Einblick gewährst hat in deinen Job und in deinen außergewöhnlichen Bereich, der im Fernsehen, glaube ich, einzigartig ist.
Weil einzigartig?
Weil wir so eine verrückte Spielfläche haben. Also
4,5 Stunden bundesweit in Farbe, Stereo, jeden Tag. Ja.
Da gab es mal einen Morningstar, der hat gesungen, ob er konnte oder nicht. Da gibt es Diskussionsrunden, manchmal auch mit 3 Politikern. Und wir versuchen, die zu einem Thema zu vereinen, was wir auf unsere Weise besprechen. Da gibt es Schicksale, da gibt es sehr lustige Menschen, die irgendwas Besonderes können. Und jeden Tag aufs Neue eine 4,5-Stunden-Sendung. Wüsste ich nicht, welche Sendung das so abbildet.
Ja, du hast vollkommen recht. Deswegen sitzen wir ja immer noch hier und nehmen alles in Kauf, was wir da in Kauf nehmen müssen, um das machen zu können. Aber der Leidensdruck ist relativ gering. Ich glaube, das Schlimmste ist die Hin- und Rückfahrt.
Zur Arbeit?
Ja.
Das ist, glaube ich, bei allen Menschen so, oder? Die Hin- und Rückfahrt ist nervig.
Weiß ich nicht. Also mich nervt die ohne Ende.
Ja.
Weil ich ja über diese blöde Brücke muss jeden Morgen und da ist permanent Stau. Aber das ist dann, glaube ich, auch... Ja, das sagt viel aus. Wenn die Hin- und Rückfahrt das Schlimmste am Job ist, geht, glaube ich, nicht allen so.
Und wir haben ja festgestellt, Homeoffice permanent ist auch keine Lösung.
Nee, auf Dauer macht es ein bisschen blöd.
Das ist wohl wahr. Und einsam wollen wir nicht. Wir wollen zusammenarbeiten und zusammen ein schönes Berufsleben kreieren. Und das gelingt uns ganz gut. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Job schon so lange machen kann und habe es vor, noch eine Weile zu machen. Am liebsten mit dir zusammen.
Ja, gut, machen wir.
Danke dir.
Ja, bitteschön, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Bisschen lustig ist es ja, ein bisschen komisches Gefühl, wenn man auf einmal mit seinem Chef, mit dem Chef vom Frühstücksfernsehen, so voreinander sitzt und auf einmal eine Stunde lang spricht darüber, was wir so täglich machen. Für mich hat sich das sehr besonders angefühlt, muss ich sagen. Vielleicht habt ihr ja was mitgenommen oder vielleicht wisst ihr jetzt ein bisschen mehr, wie es läuft und was vor allem hilft, damit man sich wohlfühlt im Berufsleben. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke Jürgen Meschede, dass er sich die Zeit genommen hat für dieses schöne Gespräch. Und ich freue mich übrigens sehr, sehr doll, wenn ihr mir weiterhin so viel schreibt. Ich kriege sehr viele tolle E-Mails. Unter anderem war ganz oft dabei, dass ihr euch mal ein bisschen wünscht, mehr zu erfahren vom Frühstücksfernsehen. Das haben wir heute gemacht und das werden wir sicherlich in Zukunft auch nochmal machen. Also schreibt mir gerne eine E-Mail an hey@mwmarlene.de oder über Instagram. Und vor allem hört wieder rein in die nächste Folge. Das würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis bald.